geführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einem Stein stößt. Und Jesus sprach zu ihm: Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und sprach zu ihm: Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm: Geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Dann verlässt ihn der Teufel, und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm. Unterscheidung der Geister, Jesus und der Versucher. Wie unterscheidet man, was kommt von welchem Geist? Wer redet denn da? Was ist von Gott? Was ist von Satan? Was ist von mir? Was ist böse? Was ist gut? Unterscheidung der Geister, so entscheidend auch für unser Leben heute, nicht nur vor 2000 Jahren. In Deutschland haben wir ein Sprichwort: Es gilt zu erkennen, wes Geistes Kind jemand ist. Der Volksmund weiß schon, es gilt, die Geister zu unterscheiden. Was treibt einen Menschen an? Was ist verborgen hinter dem äußeren Verhalten? Das Wort Gottes macht uns von Anfang an auch in diesem Text deutlich: Gott ist Liebe und Satan, der Versucher, ist der Lügner, der Dieb, der Menschenhasser, schlussendlich der Mörder. Jede gute, glaubhafte Lüge sieht so aus, als wäre es die Wahrheit. Aber wenn wir dieser Lüge folgen, wird es dazu führen, dass wir Entscheidungen treffen, die uns zur Last werden und nachher leer zurücklassen, wie eine ausgepresste Zitrone. Der Geist Gottes führt Jesus in die Wüste. Das ist unmittelbar nach seiner Taufe, nach dieser positiven Erfahrung: Ich gehöre zu Gott. Und vielleicht hast du das auch schon erlebt, dass du so eine positive Starterfahrung gemacht hast und alles ist richtig toll. Und dann, schau an, geht's in die Wüste. Dann geht's in die Wüste. Direkt nach der Taufe. Bei der Taufe hat Jesus gehört: Dies ist mein geliebter Sohn, an dir habe ich meine Freude, an dir habe ich Wohlgefallen. Gott spricht. Er ist der Geist der Kommunikation. Das kannst du schon in Genesis lesen. Die ersten Verse, Begriffe sagen: Gott sprach. Gott ist der Geist der Kommunikation. Sehr interessant hier in unserem Stück, wer hat denn da die ganze Zeit geredet? Und wer war mit wenigen Worten unterwegs? Ganz wenige Worte. Eher Textzitate aus dem Wort Gottes, aber keine direkte Ansprache. Wem hat denn hier unsere Hauptdarstellerin zugehört? Die ganze Zeit? So, also, fühlst du dich, als wärst du in der Wüste? Suchst du Orientierung? Vielleicht suchst du deinen Platz im Leben. Gerade für Jüngere ist es eine ganz entscheidende Frage. Aber selbst wenn man schon was älter ist und vielleicht etliches so gesettelt hat, heißt das noch längst nicht, dass man empfindet, ich habe meinen Platz im Leben gefunden. Vielleicht bist du immer noch auf der Suche. Es wird halt im Laufe des Lebens schwerer, darüber zu sprechen. Einem Jungen gesteht man das ja noch zu. Also, Gott führt in die Wüste. Jesus wurde von Gottes Geist in die Wüste geführt. Schauen wir uns die Wüste an. Es gibt auch heute verschiedene Arten von Wüsten. Da gibt es Sandwüsten, Steinwüsten und in unserer Zeit gibt es auch Betonwüsten. Warum wurde Jesus in die Wüste geführt? Um zu unterscheiden, wer redet denn da? Wem höre ich zu? Was passiert in der Wüste? In der Wüste entstehen Gefühle der Einsamkeit. Ich fühle mich allein. Ich habe Abstand vom Alltäglichen. Jesus fastete 40 Tage, so heißt es im Bibeltext. Und dann kommt der Versucher. Wann kommt die Versuchung? Wenn der Körper ein dringendes Bedürfnis hat. Das war auch hier so in unserem Stück, vielleicht nach der Arbeit. Du bist völlig erschöpft. Wann kommt die Versuchung? Wenn der Körper ein dringendes Bedürfnis hat. Wann kommt die Versuchung? Sie kommt, wenn die Seele leer ist. Dann kommt die Versuchung. Jesus war in der Wüste. Und der Bibeltext soll uns für unsere Zeit Antworten geben, wie wir die Geister unterscheiden. Die Versuchung kommt, wo mein Geist hungrig ist. Wie kommt die Versuchung? Sie kommt mit einer falschen Bibelinterpretation. Einem Bibelzitat mit einer Anwendung, die gegen das Leben und die liebevolle Absicht und die Freiheit Gottes gerichtet ist. Das ist pure Versuchung. Die Einsamkeit macht offenbar, wes Geistes Kind jemand ist. Und das Ziel, weshalb steht diese Geschichte in der Bibel? Es ist das Ziel, dass wir Gottes Kind werden. Ziel ist, dass deutlich wird, was treibt uns wirklich an. Manche fühlen sich in einer Wüste, auch heute Morgen. Wie bist du denn da hingekommen? Wie ist das denn passiert? Gottes Geist führt in die Wüste, aber nicht nur Gottes Geist. Manche sitzen in der Wüste und hätten schon längst rausgesollt. Eins gilt es festzuhalten, auch heute Morgen. Die Absicht Gottes führt zur Reife und zu einem heilsamen Gottesbild. In der Wüste werden auch kranke, bedrohliche Gottesbilder nochmal richtig deutlich. Und es ist so wichtig zu unterscheiden, wer ist Christus und wer ist der Versucher. Zunächst sehen sie ganz ähnlich aus. Aber wehe dem, der den Versucher für Christus hält. Wir werden in die Wüste geführt, um zu lernen, die Geister zu unterscheiden. Das heißt, was treibt Menschen an, welche Gesinnung steckt dahinter. Und so wichtig ist, dass wir Gott und den Versucher nicht verwechseln. Gott führt uns in die Wüste, damit wir lernen, Bedürfnissen gesund zu begegnen und nicht krankmachend. Gott weiß sehr wohl, dass wir etwas für unseren Körper, für die Seele und für den Geist brauchen. Und deshalb führt er uns in die Wüste, damit wir lernen, was ist gesund und was macht krank. Gott führt in die Wüste, damit wir das Gesamtbild für unser Leben, unsere Berufung und unseren Platz im Leben finden. Und so musste auch Jesus in die Wüste, um diese Antworten zu finden. Nämlich, wie gehen wir mit Essen und Trinken um? Wie gehen wir in Beziehungen um? Und wie gehen wir mit dem Thema Macht und Manipulation um? Das sind unsere drei großen Herausforderungen, die uns während des gesamten Lebens begleiten. Und die Antworten, die wir finden und das Gottesbild, was wir haben, wird sichtbar in unseren Reaktionen und Entscheidungen. Gottes Absicht, das ist, dass wir lernen, lebensbejahend und gesundmachend zu reagieren. In der Wüste begegnet uns der Geist der Lüge. Und wie begegnet er uns? Mit Scheinalternativen. Es sind keine Alternativen, die wirklich satt machen. Das haben wir alle schon nach etlichen Fernsehsendungen und manchen Schokoladen und Gummibärchen festgestellt, dass etwa wenige Stunden danach nicht dieses Glücksgefühl weiterhin da ist, sondern eher das Genervte, wieder zu viel gegessen zu haben. Der Versucher lässt grüßen. Hallo. Ja, das ist banal, aber so passiert's. Und wir meinen es ja alle gut. Aber gut gemeint ist noch nicht gut gemacht. Und Gottes Absicht auch mit diesem Text ist, dass wir zu Menschen werden, wo man sagt, gut gemacht. Gut gemacht. Das wird heute gebraucht in Familien, in den Firmen, in der Gesellschaft, auch im Umgang mit uns selbst. Gut gemacht. Der Geist der Lüge versucht, zu einer Fehlentscheidung zu motivieren. Das wurde auch hier in unserem Stück richtig gut deutlich. Und so läuft es auch in unserem Leben ab, in unseren Familien, in den Berufen, in der Schule. Der Versucher lockt uns, dass wir Entscheidungen treffen, wie es alle machen, in unserer Gesellschaft. Ja, nutze doch die Alternativen. Wichtig ist, dass wir uns das anschauen. Wir leben in einer Zeit, wo es um Profit geht, um Ansehen und um Bequemlichkeit. Du hast Stress, iss doch einfach Schokolade, Steaks oder Gummibärchen, Chips, da gibt es Alternativen. Schau Fernsehen oder mach doch einige Wochen krank. Wie wäre es denn, gesunden Umgang mit Stress zu lernen? Und ich weiß, wovon ich rede. Diesen Text bewege ich jetzt seit 10 Monaten. Und ich weiß, ich habe etliches zu lernen und ich bin dabei. Ja. Vielleicht ist die Scheinalternative auch, lenke dich ab. Ja, fahr mal wieder in Urlaub, mach mal irgendwas Intensives in der Freizeit. Ja, du hast es dir verdient, Wellness, ne? Ja. All das ist in sich ja nicht schlecht. Wenn es aber zum Ersatz für die göttliche Botschaft wird, was braucht deine Seele wirklich? Was braucht dein Geist wirklich? Was braucht dein Körper wirklich? Und so fallen wir ganz schnell rein. Aber der Text steht ja da, damit wir nicht reinfallen. Und das finde ich ja so wirklich begeisternd von der Bibel, dass sie uns aufzeigt, wie finden wir Wege zum Leben. Der Geist der Lüge arbeitet auch mit Scheinkommunikation. Habt ihr die Argumente verfolgen können? Es sind Argumente, die nicht der Wahrheit entsprechen. Sie werden konstruiert. Das ist Scheingespräche. Es wird nichts Echtes gesagt, sondern etwas Konstruiertes. Solche Scheinkommunikation läuft auch in unseren Gedanken ab. Ich kenne das total. Welche Gedanken nachts, wenn ich nicht schlafen kann, so wie wir das in dem Eingangslied gehört haben, mich bewegen, ja? Ja, so schlimm war das nicht. Ich kann das nicht. Ich bin besser. Ich bin schlecht. Statt ein klärendes, klares, wahres Gespräch zu führen, läuft in unseren Gedanken diese Kommunikationsspirale die ganze Zeit ab. Und der Versucher versucht, deine Identität, deinen Selbstwert platt zu machen. Nach solchen Nächten fühlt man sich ganz schnell ganz platt. Daran merken wir, es war nicht der Geist Gottes. Der Geist Gottes treibt Jesus in die Wüste. Warum? Damit er die Welt so sieht, wie sie wirklich ist. Der Geist der Lüge sagt die halbe Wahrheit, die perfekte Lüge, sogar mit einem Bibeltext. Perfekt. Er zeigt Illusionen und verspricht Glück. Aber so funktioniert das Leben nicht. So, und jetzt gehen wir rein in diese drei Bereiche und schauen uns sie einmal an. Mach aus Steinen Brot, da haben wir die äußere Welt. Ja? Zunächst mal die Frage, wer sagt dir, was du tun sollst? Es ist ja ganz interessant, dass in diesem Text die Initiative immer vom Versucher ausgeht. Er ist der Erste, der redet. Ja? Schau mal an, er ist der Erste, der redet. Wer sagt dir, was du tun sollst, damit dein Überleben gesichert ist? Wie befriedigt man den Nahrungstrieb? Das ist der Haupttrieb nach der Geburt. Ja, jeder Säugling sucht Nahrung. Und wenn das mit der Nahrungsaufnahme nicht klappt, ist das Leben ganz schnell zu Ende. Deshalb auch hier an Jesus. Jesus, tu was Praktisches. Dieses ganze Geistliche kann doch keinen ernähren. Brotlose Kunst. Ja, du musst was Praktisches tun, ja. Mach aus Steinen Brot, wird an manchen Stellen wie nur auf der Ebene der Wunder ausgelegt. Gehen wir mal ein paar Etagen tiefer. Die Frage auch an uns, wie sichern wir das äußere Überleben? Im Altertum ging es zum Beispiel um Praktisches. Kauf dir einen Acker, räum die Steine weg und säe was aus. Werd Bauer. Getreide. Dann hast du Brot. Mach was Normales. Mach es so wie die anderen in deiner Umgebung. Sorge für materielle Sicherheit. Wie viel braucht man, um genug zu haben? Wann reicht es? Jetzt mal so. Es reicht nie. Es gibt immer noch mehr, ne? Es reicht nie. Jetzt schauen wir uns an, ich habe das mal in vier Bereiche unterteilt. Wie ist die Reaktion auf dieses Bedürfnis nach äußerer Sicherheit? Also arbeite für Materialismus. Da hast du was in den Händen. Da weißt du, was du hast. Das kannst du alles sehen. Und so gibt es die Sprüche, mach den Job und halt die Klappe. Das haben alle in unserer Familie so gemacht. Leg dich nicht mit den Mächtigen an, da ziehst du den Kürzeren. Gehe nicht zum Fürst, wenn du nicht gerufen wirst. Und abends machst du halt das Fernsehen. Das Leben der anderen kannst du dir dann anschauen. So an vielen Stellen die Reaktion. Was für eine Angst steckt dahinter? Naja, wenn ich jetzt meinen Job verliere oder ihn erst gar nicht kriege, steige ich gesellschaftlich direkt ab. Ich werde durchgereicht, ne? bis Hartz IV. Das nach 40 Jahren Arbeit, das ist schon krass, oder? Mein Haus, ja, müssen wir verkaufen. Ich lande in der Armut am Rande der Gesellschaft. Und während die anderen, die ich kenne, nach Mallorca fliegen, sitze ich in Grefrath im Park auf der Bank. Das Ganze hat seinen Preis, das will ich nicht. Also reduziere ich mal die Kommunikation in der Firma. Weil wenn ich so sage, was der Wahrheit entspricht, kommt das ja schlecht an. Und abends bin ich dann leer und mir fällt nichts mehr ein. Das Schweigen der Männer. Unfreiheit, Gesetzlichkeit. Gib mir eine Liste, damit ich weiß, was ich tun soll, damit ich den Ansprüchen genüge, damit mir nichts passiert. Und dann brauche ich natürlich Scheinalternativen. Süßes, viel Essen, je voller der Bauch, umso glücklicher die Seele. Ja, einige Stunden. Kauf dir was. Tasche voll, Herz ist leer. Erlebnis-Shopping, jetzt in Krefeld beim Real. Du kannst dich hinsetzen und gucken, wie alle anderen shoppen. Super, toll. Und dann auch selbst mitmachen. Also es gibt etliches, was man machen kann. Das führt zu vielen Kilos. Und natürlich braucht es dann wieder andere Alternativen. Was sagt Jesus dazu? Ich lebe nicht davon, dass mein Körper alleine voll ist, sondern ich lebe von der göttlichen Wahrheit, die mir entspricht. Der Körper braucht Brot, das stimmt, aber das ist nicht alles. Das wahre Leben kommt aus der inspirierten Weisung Gottes. Etwas, was zu mir passt, diese Herzensverbindung zu Gott. Gott, dem Geist der Kommunikation, der Liebe und der Freiheit. Dieser Zuspruch nährt mein Inneres. Hast du das schon mal erlebt, wo dir jemand ein gutes Wort gesagt hat, wie wohltuend das war, eine echte Alternative zu Gummibärchen? Wo ist die Nahrungsquelle für unser Leben? Kommunizierst du mit Gott? Es war ja deutlich in unserem Stück zu sehen, die Kommunikation lief nur mit dem Versucher ab. Die Kommunikation zu Gott kam irgendwie gar nicht durch. So kann es passieren. Machst du Gott Vorschläge im Gebet, was er tun sollte? Meinst du, er braucht das? Wie kommunizierst du mit Gott? Oder sagst du, rede Herr, ich höre. So heißt es im Neuen Testament, seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Der Selbstbetrug ist heftig. Die wachen Menschen deiner Umgebung sehen, ob du dich selbst betrügst, nur du nicht. Schauen wir uns den zweiten Bereich an. Komm mit auf die Zinne des Tempels. Aus welcher Quelle kommt der Rat? Wer führt hier wen? Der Versucher führt Jesus auf die Zinne des Tempels. Nicht nur in den Tempel, ganz nach vorne, auf die Bühne, sondern höher, obendrauf, da an den höchsten Punkt des Tempels. Hier haben wir die seelische, psychische Welt, die beschreibt uns hier in diesem Text die Bibel. Was suchst du? Was sucht deine Psyche? Was suchst du wirklich? Hast du ein Bedürfnis nach Geltung? Wie? Handarbeit? Bauer? Industrie? Nee, das ist nichts für mich. Ich bin zu höheren Berufen. Schau doch mal, was du kannst, war das so in dem Stück. Am besten, du machst was Soziales. Das hat Anerkennung bei den Menschen und bei Gott. Ja, ist doch die perfekte Nummer. Mehr Wissen ist Macht und Macht bedeutet Anerkennung und ein besseres Gefühl. Geh den intellektuellen Weg. Nicht nur rein in den Tempel, vorne auf die Bühne, auf die Zinne. Höher als die anderen. Was bedeutet das hier? Es bedeutet, dass ich auf der Suche bin oder wir uns als Menschen immer wieder die Frage stellen, was sind wirklich unsere Motive? Geht es uns um Geltung? Geht es uns um Position? Oder ist unsere Gesinnung wirklich zum Wohl in einer Fairness und in einer Aufrichtigkeit ein Mensch unter Menschen? Auch bei Christen gibt es solche Dinge. Da gab es vor etlichen Jahren die Toronto-Erweckung. Danach kam Pensacola. Heute geht es eher nach Bethel Church. Vielleicht auch Hillsong. Und so folgen wir diesem Strom nach, um möglichst an der Spitze zu sein. Dass wir mitreden können. Wer führt auf die Zinne des Tempels? Es ist der Geist der Verwirrung. Der Geist, der uns in eine geistliche Überhöhung bringen will, mehr Schein als Sein. Manche wollen ja leiten, nicht weil sie durch ihr Leiten etwas Positives vermehren wollen, sondern weil sie das brauchen, um ihre inneren Defizite zu befriedigen. Ich kenne jemanden, der sagte, ich mache lieber Ersatzdienst, als dass ich zur Bundeswehr gehe. Nicht, weil er die Menschen mögen würde, denen er dient, sondern weil er ein Problem hat mit Unterordnung. Denn das wird dir bei der Bundeswehr schon beigebracht. Da kommt jeder an seine Grenze. Also machen wir lieber Ersatzdienst. Das hat die Anerkennung bei Gott und Menschen. Bundeswehr ist ja schon ziemlich grob, oder? Ja, welche Nebenabsichten kommen hier zur Geltung? Jesus besteht diese Versuchung. Er fällt nicht rein auf den Geist, der ihn zum Pharisäer der Pharisäer machen wollte. Aber hier haben wir noch einen zweiten Schritt. Wenn das mit dieser Erhöhung nicht so richtig geklappt hat, dann wäre es an der Zeit, so den richtig großen Sprung zu wagen. Einfach runter von der Zinne des Tempels. Was meinst du, was diese Show dir bringt? Ja? Lass dich einfach fallen. Schlechte Psychotherapie, ne? Lass dich mal gehen, dann wird alles gut. Ja? Lass dich mal richtig fallen. Ja. Völlig hängen lassen, ja? Spring einfach runter. Gott wird dich schon nicht fallen lassen. Also ich mache jetzt gar nichts mehr. Sollen sich die anderen doch auch mal anstrengen. Wer sich anstrengt, ist sowieso der Dumme, oder? Ich setze jetzt voll auf Risiko. Gehe in den vollzeitlichen Dienst. Lass doch mal gucken, was passiert, oder? Gott wird dich schon versorgen. Ganz oft versorgt dann die Verwandtschaft. Aber wie bekommen wir schöne Gefühle ohne Anstrengung? Da gibt es auch noch den Weg der Drogen, der Süchte, der Ersatzhandlungen, die auf die Psyche wirken, um dieses Glück, nachdem wir alle unterwegs sind, auch hervorzubringen. Und so sind wir in der Hängematte, anstatt aufzustehen und aktiv zu werden. Und manche trösten sich schon vor der Anstrengung. Was für Reaktionen kommen hier zutage? Da ist dieses Tricksen und Tuppen, das kennen wir vom Niederrhein. Und ich möchte euch da noch einen Beitrag vom Hans-Dieter Hüsch vorlesen. Das ist ja der Choral des Niederrheiners. Was willst du machen? An so einem Tag bist du einfach aufgeschmissen. Und dann ist der Niederrheiner auch noch aggressiv gehemmt. Regionalleiter der Flüchtlingsarbeit. Jo, das wär's doch. Vitamin B, Kontakte sammeln. Nicht, weil mir die Menschen wichtig wären, sondern weil ich Nebenabsichten habe. Den Schein von Beliebtheit. Aber ich habe Nebenabsichten. Jesus sagt, ihr Otterngezücht zu den Pharisäern. Von außen seht ihr aus wie frisch gestrichen, aber drinnen seid ihr Gräber. Schleim dich ein, heißt es in unserer Zeit. Und dann zum Schluss, anstatt was zu tun, bewerte lieber die Veranstaltung. Jo, setz dich mal auf die Zinne des Tempels, bewerte das. Dann kannst du wenigstens mitreden. Was war gut, was war nicht gut. Aber ob du Frucht hervorbringst, spielt keine Rolle. Was ist die Angst, die da antreibt? Das ist der Verlust an Geltung, Bedeutung und Anerkennung. Wir wollen doch mitreden, wir wollen doch nicht verlieren. Wir haben Angst vor Versagen und vor Vereinsamung. Ja, das ist ja auch richtig, aber der Weg ist der falsche. Was passiert, wenn wir auf diese Versuchung reinfallen? Wir werden verwirrt, wir leben in einer inneren Spaltung. Lass dich nicht vom Teufel loben, sonst wirst du verarscht. Du kriegst den Schein, die Anerkennung der anderen, also verhalte dich angepasst. Dann kriegst du auch einen Orden und ein Zertifikat. Der goldene Bär wird jetzt verliehen. Und die gute Note. Aber zum Schluss weißt du gar nicht, was du kannst und was du wirklich hervorbringst. Wer du wirklich bist, das verlierst du. Was sagt Jesus? Versuche nicht Gott, versuche nicht den Geist der Wahrheit und der Liebe. Ruiniere nicht dein Leben, spring nicht von der Zinne, sei nicht dumm. Lebe nicht im Vergleichen und Bewerten. Falle nicht auf den Geltungstrieb herein. Und jetzt kommt die dritte und die sicherlich heftigste Versuchung. Bete mich an. Da haben wir es mit der geistlichen Welt zu tun, mit Mammon und mit Macht. Auf dieser Ebene redet man sehr abstrakt, intellektuell. Man durchblickt alles, nicht aus Liebe, sondern aus Selbstüberhöhung, Narzissmus, gnadenlos. Wir verwechseln den Geist des Egos mit dem Geist der Liebe und Freiheit. Nur Gott gebührt die Anbetung. Diene Mammon, mach Karriere. Wer Geld hat, hat Macht. Wer Geld hat, kann entscheiden, wofür er es ausgibt. Kann anfangen zu manipulieren. Und dann haben wir auch noch die Kontrolle. Management. Gemeinde als Manege. Management, Manege, da haben wir wieder diesen Wortbegriff. Auch das passiert in Kirchen und auch in Freikirchen. Ich misstraue den Mitarbeitern. Kontrolle setzt ein. Aber das geht auch schon in Ehen los. Jede Beziehung beginnt mit dem Kennenlernen und als nächstes kommt die Klärung der Machtfrage. Das passiert in jeder Beziehung. Passiert in jeder Gruppe, passiert in jeder Firma. So ist das. Und dann kommt die Klärung der Machtfrage in der Ehe. Wer sagt wem was? Wer hat zu gehorchen? Und wo sind die Machtfelder? In den Familien, in der Gemeinde. Da finden wir etliches an Verhaltensweisen, was überhaupt nichts mit Gott zu tun hat, egal wie ummäntelt das ist. Menschen verbreiten Furcht und Schrecken. Das sind die Mittel von Mächtigen, auch von religiös Mächtigen, Furcht und Schrecken zu verbreiten. Macht der Eltern, Macht der Kinder. Wer bestimmt, wie das Geld ausgegeben wird? Ob Nutella in Mengen und in welchen gekauft wird? Ne? Wer bestimmt das? Ganz oft, so kann man in Zeitungen lesen, bestimmen das die Kinder, nicht die Eltern, weil die Eltern haben Angst davor, Macht in falscher Form auszuüben. Und so bestimmen die Kinder. Wenn Macht gefährdet ist, wird der Mensch hysterisch. Wie macht man das? Schweigen. Dann gehe ich einfach raus. Ich rede nicht mehr. Macht ausüben. Oder ich raste aus. Und vor diesem Ausrasten haben dann die anderen Angst. Da haben wir diese zwei Pole, ja, und dazwischen bewegt sich das. Kann man in jeder Ehe und Familie auch erkennen. So geschieht es auch in Gemeinden, in Firmen und so weiter. Es wird mit Druck, mit Manipulation gearbeitet. Männer und Sexualität, ja, wir können immer wieder von Missbrauch lesen. Frauen und Sexualität, darüber lesen wir weniger. Aber Frauen benutzen Sexualität zur Manipulation. Hierbei geht es immer um das Niederdrücken anderer für die eigenen Ziele. Wenn wir unsere Verhaltensweisen so steuern, dass wir andere niederdrücken, damit ich besser bin, dann sind wir hier in die Falle gegangen. Der Preis ist Verlust an Identität. Wer auf diese Machtschiene geht, wer auf diese Manipulationsschiene geht, wird niemals ein freier Mensch. Weil auf eines kann Macht nie verzichten. Auf Macht. Jemand, der mächtig sein will, kann auf vieles verzichten, aber niemals auf Macht. Und so wird dieser Mensch einen Verlust an Freiheit erleben. Und er wird an sich selbst erleben, dass diese Sucht nach Macht ihn missbraucht. Macht ist ganz oft Kompensation für unerfüllte Identität als Mann und als Frau. Jesus entscheidet in Freiheit und sagt, es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Diene nicht dem Geist des Mammons, dem Geist des Geldes, der alles am Laufen hält. Wer Gott dient, kann in Freiheit aufrecht stehen, kann auch Nein sagen. Habt ihr festgestellt, wem hat hier unsere Hauptdarstellerin dauernd die Hand gegeben? Wem mit der schwarzen Hand? Dem mit der schwarzen Hand, dauernd die Hand gegeben. Wer wurde nicht einmal gefragt? Und ganz oft passiert uns das natürlicherweise, dass wir das vergessen, mit Christus in Kommunikation zu sein. Und das ist das, was der Text uns ganz drastisch und kraftvoll, krass vor Augen führen möchte. Rede doch mit Gott, dem Geist der Kommunikation. Fang an, in der Bibel wieder zu lesen. Lass dich nicht reinlegen von dem Geist der Verführung. Wie kommt man aus der Wüste raus? Indem ich entdecke, so wie die Umgebung mit ihren Alternativen von Essen, Trinken, seelischen Befriedigungen und auch geistlichen Lösungen. Nee, da mache ich nicht mit. Ich gehe den Weg der Wahrheit und der Lebensförderung und zwar nicht auf Kosten anderer, sondern ich lebe aus dem Inneren heraus. So komme ich aus dieser geistlichen Wüste heraus. Und jeder, der auf diesem Weg unterwegs ist, sollte wachsam sein, denn die Verführung lauert um die Ecke. Wenn wir Gottes Hand ergreifen und sein Wort in uns lebendig halten, ich mache ja immer Werbung für die Bibel-App, jeden Tag mindestens ein Bibelvers, ja, fülle dich mit der Wahrheit, ja, fülle dich mit der Weisheit Gottes, dann wird dein Leben zur Multiplikation für Leben und nicht diese Scheinalternativen. Wo solltest du besser die Hand Gottes greifen, die Hand Jesu, statt die Hand der Scheinalternative, die dir die schnelle Lösung anbietet? Christus, und so öffnen wir uns heute Morgen, dass du uns vor Augen führst, wo wir schon aus Gewohnheit dem Versucher nachgeben, wo sich das als unseren Lösungsweg schon richtig tief eingegraben hat. Und Gott, so bitte ich dich, dass du auch heute Morgen jedem deutlich machst, dass du die Quelle des Lebens bist. Nicht in abstrakter Frömmigkeit, sondern in solider, alltagsbezogener Nähe zur Anwendung deines Wortes in unserem Leben. Amen.